Zehntausende Tote, fast 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist die traurige Bilanz im Südsudan nach 5 Jahren Unabhängigkeit. Eigentlich ist der Südsudan ja ein ressourcenreiches Land, hat Ölvorräte und dennoch leiden dort viele Menschen Hunger. Morgen läuft im Südsudan das Mandat der UN-Friedensmission aus. Doch der Frieden ist noch in weiter Ferne. Vor 4 Wochen wurde die deutsche Botschaft in Juba evakuiert. Deutsche Staatsbürger wurden vom Südsudan in das Nachbarland Uganda gebracht. Wie ist im Moment die Situation im Südsudan? Das fragen wir Henrik Mayhack. Er ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung im Südsudan. Hallo, Herr Mayhack.
Hallo.
Herr Mayhack, Sie sind nicht selbst im Südsudan zurzeit, sondern auch in Uganda, in Kampala. Warum sind Sie dort und nicht im Südsudan?
Ja, die Situation im Südsudan bleibt sehr ernst. Wir haben Mitte Juli, kam es dort zu schweren Kämpfen mitten in der Hauptstadt teilweise. Und mittlerweile haben sich die Kämpfe dezentralisiert. Es finden nach wie vor Kämpfe in verschiedenen Landesteilen statt. Und die Situation hat sich zwar in der Hauptstadt selbst beruhigt, aber halt nicht insgesamt. Und deswegen ist das Risiko derzeit in Juba vor Ort tätig zu sein doch gestiegen. Und aus diesem Grund kann ich leider im Moment nicht im Südsudan selbst sein, bin aber natürlich mit unseren Partnern und unseren Kontakten da im ständigen Austausch.
Es gibt regelmäßig Kämpfe im Südsudan und das, obwohl vor einem Jahr der Bürgerkrieg ja beendet wurde. Da gab es einen Friedensschluss. Warum wird denn da noch regelmäßig gekämpft?
Ja, der Friedensschluss war damals wohl ein Ergebnis, das man erreichen konnte, was aber schon damals absehbar vermutlich nur eine kurze Halbwertszeit haben konnte, weil eben das Misstrauen zwischen den unterschiedlichen Kriegsparteien sehr hoch war. Man hatte auf kurzfristige Lösungen gesetzt, die waren auch notwendig, aber es fand einfach kein politischer Vertrauensbildungsprozess statt, der diesen Konflikt hätte mittel- bis langfristig regeln können. Und so führte dieser Konflikt, der im Grunde ein Konflikt ist, um Zugang zu politischer Macht und wirtschaftlichen Ressourcen im Südsudan, nicht gelöst werden. Es kam dann dazu, dass relativ viele Soldaten und Waffen nach Juba kamen. Das war Teil des Friedensprozesses, weil sich beide Seiten nicht über den Weg trauten. Und dann kam es sehr schnell zu einer gegenseitigen Provokation und dann auch den Kämpfen in der Hauptstadt. Das war in der Heftigkeit so nicht vorherzusehen. Wenn man jetzt aber in der Retrospektive auf die Zeit schaut, kann es einen auch nicht verwundern.
Sie sagen, dieser Friedensschluss war nicht tragfähig. Sieht man das daran, dass diejenigen, die jetzt miteinander kämpfen, die Anhänger vom Präsidenten Salva Kiir und seinem Stellvertreter Riek Machar sind?
Es wird oft so dargestellt, als wäre das ein politischer Machtkampf nur zwischen diesen beiden. Man muss aber dazu wissen, dass im Südsudan schon über Jahrzehnte politische Kämpfe vor allen Dingen mit militärischen Mitteln ausgetragen werden. Hinzu kommt, dass wir in vielen Teilen des Landes lokale Rebellionen, lokale Milizen haben, die sich zwar formal ab und an einer der beiden Seiten anschließen, aber auch für ihre eigenen Ziele kämpfen. Dazu kommt, dass für politische Ziele im Südsudan regelmäßig ethnisch mobilisiert wird. Das heißt, es ist kein ethnischer Konflikt per se, aber es wird so zu einem gemacht. Und das führt dann im ganzen Land zu unterschiedlichen Herden von Instabilität. Und deswegen ist auch die aktuelle Situation so kompliziert und so schwer zu befrieden.
Weil Sie sagen, ja, dieser Kampf zwischen Präsident und seinem Stellvertreter ist ein Faktor, aber eben nicht der einzige Faktor. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, es gibt verschiedene Akteure im Südsudan mit verschiedenen Zielen. Teilweise sind das lokale Ziele, teilweise sind das Ziele auf nationaler Ebene. Der Machtkampf zwischen dem Präsidenten und seinem heute ehemaligen Vizepräsidenten Machar war ein Kampf um die Parteispitze der Befreiungsbewegung SPLM und auch um die Staatsspitze. Da ging es auch um Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen natürlich und zur Verteilung von Ämtern. Aber dieser Konflikt hat sich dann zu einem weiteren Konflikt weiterentwickelt und so haben wir verschiedene Akteure, die, wie gesagt, für unterschiedliche Ziele kämpfen. Und das macht es kompliziert.
Sie haben anfangs bedauert, dass Sie jetzt in Uganda sind und nicht im Südsudan selbst. Können Sie denn überhaupt jetzt arbeiten von dort aus, wo Sie sind?
Was wir als Friedrich-Ebert-Stiftung natürlich machen, ist mit unseren Partnern aus Zivilgesellschaft, aus verschiedenen Gruppen in Kontakt zu bleiben, um zu gucken, was man machen kann. Unsere Arbeit beschäftigt sich damit, dass sich zivile Problemlösungsfähigkeiten, also eben nicht militärische Lösungsfähigkeiten, im Südsudan weiterentwickeln. Leider mussten wir sehen, dass aktuell vor allen Dingen auf militärische Lösungsfähigkeiten gesetzt wird. Und das ist natürlich das Hauptproblem des Landes. Unsere Partner setzen sich dafür ein, dass es eben diese zivilen Möglichkeiten gibt, diese demokratischen Möglichkeiten und man nicht mit Waffen darum kämpft, politische Vorherrschaft zu erlangen und wie man das anders machen kann. Aber natürlich ist in einer Situation, wo es zu Kämpfen kommt, aktuell schwierig zu arbeiten. Aber wir setzen unsere Arbeit fort, wir bleiben in Kontakt und wir unterstützen unsere Partner, wo wir können.
Und wie muss man sich das vorstellen, die Unterstützung zu zivilen Konfliktlösungsmöglichkeiten?
Wir arbeiten zum Beispiel mit Organisationen der Zivilgesellschaft an, die sich gerade dafür einsetzen, dass es zu Versöhnungsprozessen im Südsudan kommt. Wir arbeiten zum Beispiel mit Frauengruppen zusammen, die sich dafür einsetzen, dass die sexuelle Gewalt im Südsudan abnimmt. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit Leuten im Parlament zusammen, die versuchen, dass es zu diesem Staatsaufbau, der ja blockiert ist, der Südsudan ist erst seit 2011 ein unabhängiger Staat und bisher wurde vor allen Dingen gekämpft. Wie kann man aber einen demokratischen Staat aufbauen, in dem nicht mehr das Militär die erste Geige spielt? Mit solchen Partnern arbeiten wir zusammen und ich versuche, den Kontakt mit meinem Team vor Ort zu halten. Aber natürlich ist die Situation im Moment sehr schwierig.
Die UN-Blauhelm-Mission, die morgen zu Ende geht, der wird ja nicht nur vorgeworfen, dass sie nicht viel bewegt hat, dass sie es nicht geschafft hat, für einen tragfähigen Frieden zu sorgen, sondern sogar, dass sie zugeschaut hat, zum Beispiel bei Überfällen oder Vergewaltigungen, dass sie da nicht rechtzeitig eingeschritten ist. Wie schätzen Sie die Arbeit der Mission ein in den letzten Jahren?
Man muss damit den Erwartungen an die UN vorsichtig sein. Es ist sicher zu Problemen gekommen beim Schutz von Zivilisten. Die UN Peacekeeping-Mission hat derzeit über 12.000 Soldaten im Land. Man muss sich aber auch überlegen, dass der Südsudan so groß ist wie ungefähr Frankreich. Das heißt, bei so vielen dezentralen Orten, wo Konflikte stattfinden, kann auch so eine Friedensmission nicht immer dafür sorgen, dass alle Zivilisten geschützt werden. Gleichzeitig geht es aber jetzt darum, dass das schon bestehende Mandat auch so umgesetzt wird. Und das ist in der Vergangenheit nicht immer passiert. Da kam es teilweise zu Unklarheiten. Man muss sich vorstellen, in so einer UN-Mission sind Soldaten aus verschiedenen Ländern zusammen. Teilweise haben diese Länder auch ihre oftmals missverständliche Botschaften an ihre Soldaten gegeben, inwieweit sie sich einsetzen können für diesen Schutz. Das kann man nicht der UN anlasten, aber es muss da zu einer besseren Umsetzung des Mandats kommen.
Sie haben gesagt, es waren auch einfach zu wenige Leute, um dieses große Land zu befrieden. Die USA haben ja zum Beispiel vorgeschlagen, 4.000 zusätzliche Soldaten hinzuschicken. Geht die Lösung auch darüber, dass es sehr viel mehr Leute braucht, international, die in den Südsudan gehen?
Ich glaube, dass nicht die Anzahl der Peacekeeper alleine entscheidend ist, weil, wie gesagt, in einem Land der Größe von Frankreich kann auch eine wesentlich größere Mission nicht alleine für Frieden sorgen. Was ich als zentral ansehe, ist, dass man sich jenseits von militärischen Lösungen darüber austauscht, wie man einen neuen politischen Friedensprozess auf den Weg bringen kann, der politische Lösungen diskutiert. Weil ohne einen Kompromiss der entscheidenden Konfliktakteure wird es kurz- bis mittelfristig keinen Frieden im Südsudan geben und das Risiko bleibt einfach hoch.
Sie haben aber auch erklärt, dass es wahnsinnig komplex ist, weil es eben so viele Konfliktparteien gibt, die so widerstrebende Interessen haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie insgesamt in der Situation mit der Arbeit, die Sie leisten, mit der Arbeit, die andere Leute leisten, irgendwie vorankommen, dass die Situation im Land unterm Strich doch ein bisschen besser wird, nur ganz, ganz langsam?
Es wäre ja furchtbar, wenn man nur noch über Peacekeeping und militärische bzw. kurzfristige Maßnahmen nachdenken würde und damit sozusagen der militärischen Logik Recht geben würde. Ich würde sagen, es ist umso wichtiger, dass man mit jenen zivilen Akteuren, mögen sie auch derzeit noch sehr schwach sein, zusammenarbeitet, weil ohne die wird eine friedliche Lösung des Südsudans nicht gelingen, weil bisher wird vor allen Dingen auf die Leute gehört, die Waffen haben. Und unsere Partner sind halt aus dem Bereich der zivilen, der nicht bewaffneten Akteure. Und ich finde, deren Stimmen sollten viel mehr gehört werden und sie sollten vor allen Dingen mit am Tisch sitzen, wenn über einen friedlichen Südsudan gesprochen wird.
Morgen endet das Mandat der UN-Friedensmission im Südsudan. Eine tragfähige Lösung für den Konflikt dort muss aber sowieso auf ziviler Schiene kommen. Das sagt Henrik Mayhack von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank, Herr Mayhack, für Ihre Einschätzungen.
Kein Problem, gerne.